SRF 1. SRF 1 Forum.
Schönen guten Abend. Ich würde fast wetten, Sie sind das letzte Jahr sicher irgendwie auf einer Auslandreise gewesen. Wir Schweizerinnen und Schweizer sind nämlich ein reiselustiges Volk. Letztes Jahr hat das Bundesamt für Statistik 16 Millionen Auslandreisen gezählt. Sei es per Reisebüro oder selber geplant, ist es jetzt einfach in die grosse, weite Welt. Dort, in dieser grossen Welt, wartet aber auch Ungemach. Letztes Jahr, das hat das Aussendepartement heute gesagt, haben die Schweizer Konsulate über 1000 Fälle Schweizer im Ausland müssen helfen, das wegen Unfall, wegen Kranken, Tod oder Verhaftungen. Die beste Vorsichtsmaßnahme ist die Planung von einer Reise. Darum hat die EDA heute zum Beispiel auch eine Reihe von neuen Hilfsmitteln vorgestellt, die einem helfen, bessere Reise vorzubereiten. Besonders, wenn es in ein unbekanntes, in ein fernes Land geht. Denn wenn wirklich etwas passiert, ist die Angst von allen Beteiligten gross, aber auch die Kosten sind hoch. Wir diskutieren darum heute im Forum darüber, wer eigentlich die Verantwortung trägt, wenn man in ein Risikoland reist. Christine Hubacher hat Gäste, stellt sie jetzt vor.
In der Runde sitzt Oliver Beccarelli, abenteuerlustiger Reisender und Unternehmensberater. Er ist mit seinen Partnern zum Beispiel auf seiner letzten Reise 15 Monate unterwegs gewesen, und zwar in Afrika. Von Norden nach Süden ist er mit dem Jeep abgereist. Oliver Beccarelli, wer trägt Verantwortung, wenn etwas passiert auf so einer Reise?
Die Verantwortung, die trage ich.
Ist das alles?
Ja.
Dir allein?
Ja, ich und meine Partnerin, wenn ich mich auf die Entscheidung treffe, also hinzugehen, zu reisen, ich muss ja nicht, ich darf, und ich möchte etwas entdecken, dann bin ich verantwortlich, wenn etwas passiert, weil ich wäge die Risiken ab und ich treffe schließlich auch den Entscheid, ob ich in ein Land fahre oder nicht, oder unterwegs bin in einem Land, was ich besuche. Ja, das ist mir ganz klar. Das ist meine Verantwortung.
Das ist eure Verantwortung. Christian Lesser ist Professor von Uni St. Gallen. Ihr setzt euch intensiv mit Tourismus in allen seinen Schattierungen auseinander. Wer trägt Verantwortung, wenn etwas passiert?
Wenn keine bewusste dritte Wirkung ist, ich selber, also Naturkatastrophen beispielsweise, dann wäre es mich selber. Verbrechen würde ich durchaus auch noch diejenigen einbeziehen, die Verbrechen an mir begönnen. Also einfach sagen, das ist zu gefährlich, weil mir jetzt etwas passiert, das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber generell muss man sich bewusst sein, in dem Moment, wo ich reise, gehe ich Risiken ein und die Risiken muss ich abschätzen. Und je nachdem habe ich halt Pech und der Fall tritt ein, dass mir irgendetwas passiert.
Und wenn mir irgendetwas passiert und die Familie nicht mehr helfen kann, die Versicherung nicht mehr helfen kann, dann kommt nachher das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten und hilft. Würdet ihr denn da sagen, Oliver Beccarelli, die müssen mir nicht helfen? Ich wollte es selber.
Nein, das kann ich so nicht sagen. Das ist sehr hypothetisch, oder? Weil ich auch nicht weiss, was auf mich zukommt oftmals. Und wenn so Ereignisse eintreten, sind ja die auch nicht gesucht. Also, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich kann mich sicher nicht darauf verlassen, dass jeder den Kunden und mich einfach rettet. In dem Sinn. Aber ich bin überzeugt, dann, ja, sie übernimmt die Funktion. Was dann nachher danach kommt, das ist dann der nächste Prozess. Aber,
gut, wir reden im Verlauf der Sendung genau auch noch über das. In der Runde ist auch Esther Leub vom Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten, EDA. Die leitet dort die Abteilung Reisehinweise. Dort im Internet kann man das anklicken. Dann kann ich zum Beispiel schauen, wie gefährlich ist Afghanistan. Ich kann aber auch anklicken, wie gefährlich ist Italien oder wie gefährlich ist Iran oder Irak. Wenn ihr so Reisehinweise macht und die Gefahren in diesen Ländern einschätzt, wenn ihr jetzt das vom Herrn Beccarelli gehört, ihr wisst, Norden bis Süden, Afrika, ihr wisst, das sind schwierige Länder dazwischen, wo ihr davon warnet, regt euch das auf, wenn ihr Leute gleich gehen in schwierige Länder?
Nein, es regt mich nicht auf. Wenn ich davon erfahre, dass jemand unterwegs ist, ich mache mir Sorgen. Weil ich weiss, es gibt Orte, wo das Risiko sehr hoch ist und dann mache ich mir Sorgen um die Leute.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Ihr habt ja bei euch auf eurem Portal etwas, wo sich Reisende registrieren können, wo man nachher ungefähr weiss, in welchen Ländern das ihr seid. Sagt noch schnell, für was das zu was das dient. Wollt ihr einfach wissen, wo die Schweizer überall rumkurven in der weiten Welt?
Nein, wir überwachen die Schweizer nicht, überwachen, wenn sie im Ausland unterwegs sind. Es ist ein Tool, um den Reiseplan zu registrieren. dass, wenn jemand so etwas Schlimmes passiert, wie zum Beispiel eine Naturkatastrophe, die Herr Lesser erwähnt hat, dann können wir schauen, wer ist jetzt in diesem Land unterwegs. Also wir werden das erst auswerten, wenn etwas passiert oder wenn sich etwas Schlimmes abzeichnet. Und dann schauen wir, wer ist dort, sind Schweizer dort, wie können wir die kontaktieren, informieren über zum Beispiel ein neues Risiko oder wie können wir ihnen helfen, zu einer Gefahrenzone rauszukommen.
Was war das zum Beispiel gewesen? Beim Tsunami oder Fukushima?
Beim Tsunami haben wir das noch nicht gehabt. Da war das nachher ein Auslöser gewesen, dass man so etwas angedenkt hat. Wir haben das vor einem Jahr zum Beispiel gemacht in Tadschikistan, wo es in einem Teilgebiet plötzlich gefährlich geworden ist. Die Regierung hat eine Offensive gestartet gegen bewaffnete kriminelle Banden, und zwar sehr grosse kriminelle Banden. Es ist geschossen worden, auch in der Hauptstadt von dem Teilgebiet. Wir konnten die Schweizer, die in Tadschikistan unterwegs sind, informieren.
Sagen, wie hat ihr das gemacht? Angerufen?
Wir haben SMS geschickt und wir haben nachher auch angerufen. Wir haben dann auch per SMS die Telefonnummer geschickt von unserem Büro in Dushanbe. Und die haben dann können zusammen mit der Regierung und anderen Botschaften die Leute mit einem Konvoi dort rausholen.
Mit einem Konvoi, weil die eben mit Velo oder Auto oder etc. sind unterwegs gewesen.
Wir haben es dann mit dem, nicht mit dem Velo rausgeholt, sondern mit dem Auto.
Vor einem Jahr, ich blende mal zurück, vor einem Jahr hat sich ein Berner Paar aus den Fängen von den Taliban in Pakistan befreien. 8 Monate sind sie gefangen gehalten worden, bevor sie flüchten konnten. Als das Berner Paar frei kam im März 2012, hat der Außenminister Didier Burkhalter Folgendes gesagt.
Es sind Regionen in der Welt, wo die Entführung fast eine Industrie geworden ist. Das ist vor allem eine Selbstverantwortungsfrage. Und was der Staat anbelangt, müssen wir jetzt auch prüfen, wie weit der Staat sich engagieren soll in solchen Fällen.
Genau, und man hat das geprüft. Die Staatspolitische Kommission vom Ständerat hat über ein Gesetz brütet, das Auslandschweizer Gesetz. Dort ist auch etwas drin über die Reisenden, die Schweizer Reisenden im Ausland. Und hat einen Abschnitt drin, der geht so.
Der Bund haftet nicht, wenn die betroffene Person Empfehlungen des Bundes missachtet oder sich auf andere Weise fahrlässig verhalten hat.
Ob der Passus wirklich so im Gesetz festgeschrieben wird, werden wir sehen. Im Moment ist das Auslandschweizer Gesetz noch in der Vernehmlassung. Aber die Sprache ist eine deutliche Sprache. Wir haften nicht, sagt der Bund. Sprich, wir wollen einfach nicht alles zahlen, wenn jemand im Ausland in Schwierigkeiten kommt. Wir sind interessiert an eurer Meinung, wenn ihr uns daheim zulasst bei dieser Sendung Forum auf SRF 1. Was denkt ihr, wer trägt eigentlich Verantwortung, wenn man in Länder geht, die als schwierig angeschaut werden? Dann ruft bitte auf die Nummer 0848 440 222. Der Joschi Kühne nimmt das Telefon ab, ihr seid nicht gerade mit in der Sendung. 0848 440 222. Wer trägt eigentlich Verantwortung, wenn man in eines von diesen Risikoländern respektive schwierigen Ländern geht? Und ich habe hier ein Mail bekommen von einer Frau, die im Vorfeld schon geschrieben hat und sagt, es empört mich immer wieder, dass einige Leute leichtsinnig in Risikogebiete reisen und dann damit rechnen, bei Schwierigkeiten von unserer Regierung Hilfe zu bekommen. Es hat aber heute Morgen, wo SRF 4 über das Gesetz berichtet hat und in den Kommentarfeldern auch ganz andere Kommentare gegeben, nämlich, wenn man sich immer auf die EDA-Reisen hinweisen würde, verlassen, dann können wir eigentlich gar nie mehr herreisen, weil die finden sowieso alles gefährlich. Also da haben wir die ganze Bandbreite. Wir diskutieren in dieser Stunde darüber. Oliver Beccarelli, reden wir zuerst über das Planen, über das Reisen. Im ersten Teil im Forum, wo ihr mit euren Partnern nach Afrika gereist seid oder vorher die ganze Planerei. Wie weit ist denn das wichtig, dass das EDA die Reisehinweise gemacht hat?
Also, wo wir uns entschieden haben, dass wir so eine Reise machen oder länger unterwegs sein wollen, haben wir einmal auf die Homepage, Webpage vom EDA geschaut und gemerkt, ja, eigentlich dürfen wir gar nicht nach Afrika reisen, weil wir kommen nie von Nord nach Süd. Weil es ist schon so, es sind natürlich viele Risikoländer, da eingetragen und unter anderem hat uns natürlich auch gerade erstaunt, zu dem Zeitpunkt ist sogar Namibia teilweise gefördert gewesen. Und im ersten Moment haben wir dort schon zuerst gestaunt und gesagt, puh, was heisst das? Aber irgendwann rief einen Entscheid, also möchte ich das anschauen, möchte ich selber unterwegs sein, gehe ich das Risiko ein oder eben nicht. Und danach, muss ich ehrlich sagen, haben wir eher weniger darauf geschaut, weil da wären wir nie vorwärts gekommen, wir wären noch nie zu starten gekommen. Wir sind aber unterwegs, und das muss ich auch sagen. Immer wieder, wenn wir mal in der Hauptstadt waren, sei es wegen Visa, mit Leuten vom Konsulat Kontakt kamen, wir haben ihnen berichtet, was wir gesehen haben, was wir wahrgenommen haben. Und das war eigentlich so ein befruchtender Austausch gewesen. Wenn wir wieder so angekommen sind, im weiter weg, haben wir jemandem mal ein Mail geschrieben, einfach in der Botschaft vorher. Also wir haben versucht, so gewisse Kontakt zu behalten. Aber es war nicht so gewesen, dass wir uns dort irgendwie leiten lassen haben oder dass keiner sagt, ja, da gehen wir jetzt nicht her, weil eine Reisewarnung draußen ist. Weil dann wäre es schlicht nicht möglich gewesen, unterwegs zu sein.
Also quasi, wenn man wirklich all diesen Warnungen würde nachgeben würde, könnte man sich gar nicht mehr bewegen. Herr Lesser.
Ich glaube es nicht. Man muss vielleicht eine Art zweistufiges Verfahren wählen, weil es sind sicher sehr viele Länder, sind generell vielleicht ein bisschen risikobehafteter als andere. Aber dann kann ich mich natürlich auch noch gezielt diesen Risiken aussetzen oder ich kann Massnahmen unternehmen, dass die Risiken für mich eine kleinere Eintretenswahrscheinlichkeit haben, wenn ich dann in diesen Ländern bin.
Zum Beispiel?
Ja, indem ich zum Beispiel halt nicht mit der Kamera auf der Strasse rumlaufe, dass ich nicht einen Rucksack dabei habe, wenn ich in der Stadt drin bin, wo mich abgerissen werden beispielsweise, oder dass ich geframed werden, wie man sagt, von Banden, die mich dann überfallen beispielsweise. Also man kann schon als einzelner Reisender kann man schon noch gewisse Sachen unternehmen, dass die Risiken wirklich in den einzelnen Situationen weniger wahrscheinlich sind. Es ist natürlich klar, wenn ich in Länder gehe, wo man sogenannt dysfunktional nennt, also sprich, dass der Staat völlig versagt, also wenn ich jetzt schaue, wie jetzt Afghanistan möglicherweise, wo wirklich außer Kabul wahrscheinlich überhaupt nicht mehr sicher, also wo sehr viele unsichere Gegenden hat, das ist klar, dort kann ich nicht mehr viel machen, aber es gibt sicher sehr viele Länder, die in diesem Graubereich sind, wo ich zum Teil auch noch durch eigenes Verhalten etwas machen könnte.
Ihr habt aber gewusst, ihr reist nicht durch Algerien und Mali ab, sondern ihr habt den Bogen gemacht, also alle, die jetzt daheim eine Afrika-Karte vornehmen, also ihr seid im Westen quasi, dort am westlichen Rand von Afrika durch und seid gleich nicht darum herumgekommen, dass ihr durch Mauretanien geht. Ich habe heute noch einmal Mauretanien angeschaut auf der ETA-Seite. Wenn man das liest, hat man keine Freude, oder? Weil es dort nachher heisst, geht dort nicht durch. Es wird von Reisen abgesehen. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man gleich durchgeht?
Ja, im Nachhinein ist es natürlich immer einfacher zu sagen. Also, wo wir gestartet sind, wir sind ja am Westen gestartet, über Marokko, dann durch Westsahara, Mauretanien. Und ein paar Tage, nachdem wir durch Westsahara durch sind, ist ja dort das Scharmützel losgegangen. Wir sind an der Grenze zu Mauretanien gestanden und wir haben doch viele Reisende getroffen, die im letzten Moment umgekehrt sind, wo der eine oder der andere Reisepartner, Partnerin gesagt hat, nein, da gehe ich nicht, da gehen wir nicht. Also wir haben wirklich Szenen erlebt, gerade jetzt deutsche Staatsangehörige, die gesagt haben, nein, da kann man nicht gehen, wenn da uns etwas passiert. Und da hört man sehr viel Negatives. Man hört, dass die Polizei eben auch korrupt ist und überall muss man Zettel abgeben. Ah, wir haben auf dem das nur gelesen oder gehört. Und wir haben uns wirklich mittlerweile ein Muster entwickelt, dass wir uns auf all die Internetblogs und Berichte wirklich nicht mehr verlassen von anderen Reisenden. Weil das ist eine eigene Perspektive, die die drauf haben. Und je nachdem, wie man sich verhält oder wie man auch als Typ ist, sieht man das völlig anders. Und dann ist es so gewesen, wir waren in Mauretanien und wir haben alle paar Kilometer, 20, 30 Kilometer, ist natürlich die Polizeikontrolle gewesen. Aber dann ist auch die Frage, wie gehe ich mit dem um? Wir haben denen unsere Unterlagen natürlich gerne ausgehändigt, die haben uns das auch erklärt, die sind auch sehr freundlich gewesen. Wenn man die Sprache einigermaßen versteht, wenn man Französisch redet, haben die nämlich uns erklärt, wenn dir zwischen Abschnitt 2 und 3 etwas passiert, weil die keinen Computer haben an diesen Stationen. Dann wissen wir das. Ah, da haben wir einen Zettel, da haben wir keinen, die sind nicht angekommen. Wir müssen suchen. Und das ist nicht eine Schikane, sondern eigentlich dient uns das.
Also das hat uns euch quasi geholfen, das, was andere Leute als Schikanen anschauen, eben, dass dort so Polizeiposten immer wieder ein paar Kilometer gestanden sind. Also, ihr habt mir auch erzählt, ich weiss, dass ihr nachher sogar noch bis zum Tschadsee gefahren seid. Da muss man durch den Niger durch, man muss durch den Tschad durch. Auch dort hat es Eda nicht wahnsinnig gefreut. Da wird sich jetzt Frau Leub wieder grosse Sorgen machen. Was geht ihr da in einem ab, das nehmen wir gleich noch wund. Oder? Einerseits weiss man, es ist gefährlich, und andererseits will man etwas unbedingt sehen.
Ja, das ist eben schon so ein Thema. Das raten einem dann schon gewisse Leute ab. Das ist natürlich so. Aber man darf auch nicht vergessen, die Länder sind so gigantisch gross. Und wenn die im Norden oder in der Sahara ein Thema haben und wir sind im Süden, das sind Tausende von Kilometern dazwischen. Das kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man dort war. Und es ist nicht jeder Meter gefährlich. Aber es war so, dass bevor wir jetzt gerade in Niger gefahren sind, hat es die Geiselnahme gegeben in Niamey, in der Hauptstadt. Und dort hat die französische Polizei interveniert mit ihrem Geheimkommando. Und das ist dann völlig schief gegangen.
Und dann das heisst, alle sind also erschossen worden?
Ja, weiss, sind erschossen worden. Ja. Und dann stehen wir 3 Tage später an der Grenze. Und dann lassen sie natürlich zuerst, wenn sie nicht reinlassen, weil die auch in Sorge sind. Also die ganze Staatsapparat findet das auch nicht toll. Die wollen uns auch schützen. Und sie haben uns dann aber auch ganz klar gesagt, wo wir durchfahren müssen und dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Haben uns gerade die ersten paar Meter jemanden mitgegeben. Und das ist eigentlich relativ gut gegangen. Aber müssen wir auch sagen, wir sind die Einzigen in Niger und im Tschad gewesen. Und das über Wochen.
Also ihr habt keine anderen, was man sonst sieht, aber unterwegs, Traveler gesehen, Touristen gesehen, die gereist sind?
Nein, die sind noch durch Nigeria. Es sind sowieso nicht viele Leute heute unterwegs auf dieser Seite, vom Westen her.
Und dort sind ihr weit rum die Einzigen gewesen.
Ja, und in unserem Reisetempo sowieso.
Ja. 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 Eben, Frau Leub, ihr habt gesagt, manchmal, wenn ihr hört, dass Leute so Reisen machen, wo ihr wisst, dass sie heikle Länder da machen, die euch Sorgen. Was macht euch denn am meisten Sorgen?
Die Sorge ist, dass etwas passiert. Was zum Beispiel im Norden von Afrika, also in einem gewissen Gürtel von Afrika, im Sahara-Gürtel, dass eben eine Entführung passieren kann. Es ist natürlich so, wie der Herr Beccarelli sagt, es ist nicht jeden Meter gefährlich, das behaupten wir auch nicht. Aber man muss sich bewusst sein, dass auch die Entführerbanden sehr agil operieren. Die sitzen nicht an einem Ort und warten, bis dann mal jemand vorbeikommt.
Endlich der Herr Beccarelli.
Genau, kommt, ja. Die haben auch Verbindungen zum Beispiel zu Tankstellen, zu lokalen Kriminellen, wo die Informationen weitergeben oder wo im Auftrag dann eine Entführung machen. So gute Gelegenheit, wir schnappen die mal und verkaufen die dann weiter. Es ist klar, es passiert nicht jedem, Gott sei Dank passiert es nicht jedem, der durchreist, aber es kann jedem passieren, einfach je nachdem, wo und wann man gerade ist.
Am Telefon begrüße ich die SRF1-Hörerin Sonja Weiss aus Sierre. Guten Abend, Frau Weiss.
Guten Abend.
Frau Weiss, dir sagt, ein Normalreisen, für das sind wir eigentlich selber verantwortlich.
Ja, ich bin schon der Ansicht, dass wenn man sich an so einen Ort hinbegibt, dass man dann auch selber verantwortlich ist für das, was man macht.
Also, sagt mir noch schnell, Frau Weiss, was ist eine Normalreise?
Eine normale Reise ist, wenn man wirklich in ein Land geht, wo sicher ist.
Also
wenn ich heute eben irgendwo in Sahara rausreise, dann ist das schon klar, dass ich das Risiko eingehe. Oder auch Südamerika, es gibt auch gewisse Länder, wo man einfach wirklich jetzt sagt, ja, dort sollte man jetzt wirklich momentan gerade nicht. Also wenn ich so hergehe, dann weiss ich doch genau, dass ich selber verantwortlich bin. Also, dann muss man das einfach sagen, gut, dann verschieben wir jetzt das und gehen an so einen Ort, wo man kein Risiko eingeht.
Okay, wir gehen an einen anderen Ort her, wo es kein Risiko hat. Ich danke euch sehr für das Telefon. Merci vielmals, Frau Weiss. Wenn ihr uns zuhört, daheim, könnt ihr gerne eure Meinung dazu sagen. 0848 440 222 ist Telefonnummer. Wir sind im Forum Risikoländer oder Länder. Wenn man in heikle Länder reist, wer trägt eigentlich die Verantwortung? 0848 440 222 ist Telefonnummer. Das ist etwas Interessantes, was Frau Weiss gesagt hat. Dann macht man halt kehrum oder macht einen Schlenker und geht in ein anderes Land. Herr Lesser, ihr habt viel untersucht, ob bei Reisenden, wie flexibel sind Reisende?
Sie sind eigentlich relativ flexibel. Wir sehen das zum Beispiel auch daran, dass Planungen zum Teil sehr kurzfristig sind. Das hat dann zum Teil auch wieder Probleme, was Risiken angeht, zum Beispiel Gesundheitsrisiken. Also wenn Leute kurz entschlossen in Malaria-Gebiet reisen und keine Medikamente dabei haben oder Prophylaxe machen, dass sie plötzlich krank retourkommen. Aber grundsätzlich, wenn die Leute Reiseerfahrung haben, sind sie auch sicher genug flexibel, dass sie ausweichen können. Das heisst, wenn ich jetzt den Beccarelli anschaue, da ist eine lange Vorausplanung vorgegangen, da hat sicher Alternativen gegeben, was man hätte machen können, wenn jetzt der Weg wirklich nicht weitergegangen wäre. Ich glaube, die Auseinandersetzung mit dem Ziel ist ganz zentral, um sich dann auch möglicherweise zu schützen. Und die Informationen, die man halt sammelt, und das braucht halt Zeit, aber viele sind halt nicht mehr bereit, um den Aufwand zu machen. Informationen werden gesammelt, prima, um einen guten Preis zu bekommen. In dem Moment, wenn ich das erledigt habe, dann gehe ich auf die Reise und kümmere mich eigentlich nicht mehr.
Also dir sagen mit anderen Worten, man geht ins Internet und schaut, wie kann ich billig an einen Ort herfliegen, wie kann ich billig ein Hotel. Aber wenn es darum geht, so ein bisschen rundum sich schlau zu machen über ein Land, die Zeit nimmt man sich nicht mehr.
Der Normalreisende, würde ich sogar fast behaupten, geht zum Teil größere Risiken ein, als eben genau so jemand wie ein Herr Beccarelli, weil er sich eben mit dem Ziel, wo er angeht, möglicherweise nicht genug auseinandersetzt und dann ganz überrascht ist, wenn irgendetwas passiert. Also fast ein bisschen naiv reintrampelt und dann ganze Stunde ist, wenn etwas passiert.
Frau Leub, bei euch im Meda kann man auch anrufen. Darüber kommen immer wieder Telefon. Ist das so, dass die Leute manchmal schon ein bisschen naiv sind, wenn sie euch anrufen?
Es ist manchmal so, ja. Wir sind aber froh, dass genau diese Leute bei uns anrufen, weil wir sie dann können eben zum Beispiel auf die Reisehinweise aufmerksam machen und sagen, schauen Sie, da gibt es gewisse Risiken, dort müssen Sie auf das aufpassen. Also wir sind froh für jeden, der anruft, der unsicher ist oder eben unsere Internetseiten anschaut. Ich möchte dazu noch sagen, zu der Internetseite, wir haben den Auftrag, bei MEDA auf mögliche Risiken aufmerksam zu machen. Darum sehen die Reisehinweise vielleicht manchmal auf den ersten Blick ja, eben negativ aus. Wir geben Tipps, was man machen kann, um Risiken zu vermindern. Aber es ist natürlich nicht unsere Aufgabe, um auf kulturelle Sehenswürdigkeiten und auf Sandstrände aufmerksam zu machen.
Wieso sagt ihr jetzt das? Werdet ihr manchmal gefragt? Habt ihr mir noch einen schönen Tipp, den ich in Bali baden könnte?
Das werden wir manchmal auch gefragt. Soll ich jetzt dorthin? Würden Sie dort selber in die Ferien gehen? Das muss natürlich jeder selber entscheiden, was für ihn oder für sie stimmt.
Wenn man, sucht man dann bei euch, beim EDA, die Absolution für eine Reise?
Manchmal schon, ja. Es ist, manchmal haben die Leute nicht gerne eine ausführliche Beschreibung von einem Land, wo man sagt, das sind gewisse Risiken, man kann aber durchaus reisen. Es ist nicht so, dass wir von wahnsinnig vielen Ländern abraten. Manchmal hätten die Leute lieber, man würde schneller abraten. Man würde sagen, ja, Sie können gehen oder nein, Sie können nicht gehen. Und das ist genau ein Entscheid, den wir den Leuten nicht abnehmen können.
Den muss man selber
fällen.
Wir haben es jetzt noch Wunder. Jetzt mal angenommen, gesetzt der Fall, es passiert eben wirklich etwas. Und bei dem Berner Paar hat man es gesehen, es ist ganz schnell passiert. Die waren eigentlich sehr organisiert und sehr gut geplant, mit Eskorten durch Pakistan gefahren, sie heimgekommen von einer langen Reise und in einem kurzen, ganz blöden Moment ist es passiert, sie sind entführt worden. Und nachher geht ja im Meta ganz viel ab. Nachher geht es aber auch darum, am Schluss, wenn alles gut ausgegangen ist, also vordergründig, wir wissen ja nicht, wie lange die Leute dann selber catchen an so einer Geschichte, aber sie sind zumindest daheim. Jetzt geht es ja darum, das kostet. Das kostet einfach wahnsinnig viel. Jetzt so, wer müsste das zahlen? Das nimmt mich Wunder von euch. Herr Lesser, wer müsste das zahlen, die Kosten? Wer müsste das übernehmen?
Im Prinzip, weil der Reisende sich selber diesen Risiken oder eben nicht Risiken aussetzt und eine Dienstleistung vom Staat beansprucht, bis zu einem gewissen Ausmaß sicher selber. Wir können sich höchstens überlegen, ich weiß nicht, ob ich so einige Risiken kann versichern kann. Das wäre mal möglicherweise ein Geschäftsmodell für das EDA, dass man so eine Versicherung könnte abschliessen könnte, wenn man rausgeholt werden aus so einem Fall. Aber dass das sicher prima mal beim Reisenden liegt, ist für mich nachvollziehbar.
Aber es sind vielleicht ein Betrag in Millionenhöhe. Kann man denn das?
Also es geht am Schluss nüchtern auch um Menschenleben und es ist Pflicht vom Staat, dass er seine Bürger schützt. Aus dem Gesichtspunkt aus, ich glaube nicht, dass man jemanden fallen würde, weil es jetzt ein paar Millionen kosten zum Auslösen. Wobei ich glaube nicht, dass ich da oder die Schweiz würde Dings Lösegeld zahlen. Ich weiß es nicht. Das ist immer so die Gerüchte, dass sie das nicht machen. Das ist im Prinzip ist das auch richtig, weil es ein Präjudiz schafft. Aber man muss sagen, es ist prima beim Reisenden, wenn es nicht kann zahlen, dann ist die Frage, wie man die Kosten im Nachhinein aufteilt.
Jetzt ist es ja auch, dass sie sich müssen beteiligen an den Kosten. Bei dem Berner Paar hat jetzt EDA eine andere Lösung gefunden. Wollt ihr schnell sagen, Frau Leub?
Das Paar hat eine Rechnung bekommen und sie haben aber die Wahl bekommen, das entweder in Geld zu zahlen oder mit Arbeit, Präventionsarbeit für das EDA zu zahlen. Und sie haben Präventionsarbeit gewählt.
Das heisst?
Das heisst, sie haben Vorträge, Präsentationen gemacht an Fachschulen für Tourismus, wo sie über ihre Erfahrung geredet haben, haben erklärt diesen Leuten, sehr emotionale Beiträge, was das bedeutet, entführt zu werden, der Moment von der Entführung, der hochdramatisch ist, wo man denkt, jetzt ist fertig, das ist vorbei. Dann die Realisation, es ist vielleicht doch nicht vorbei, Hoffnung, die über Monate sich wechselt mit Angst, Ungewissheit. Es ist, glaube ich, Ihnen sehr gut gelungen, um dem sachlichen Wort Entführungsrisiko einen emotionalen Inhalt zu geben.
Jetzt, Herr Beccarelli.
Ja. Also, ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt, oder? Die Aufklärung ist das eine, das ist es so. Und wenn man dann dort ist, ist dann vielleicht gleich eben passieren Sachen, wo man sich fast nicht vorbereiten kann. Und ich finde, wenn wir jetzt so diskutieren, dann reduzieren wir das Risiko eigentlich fast schon so ein bisschen auf Entführung, so wie ich es jetzt zuhöre. Und ich glaube, Entführung ist nur ein Teil vom Ganzen. Es ist ein Teil, keine Diskussion, vor allem in ganz verschiedenen Ländern, wo es wirklich ein Geschäftsmodell ist. Wo man ja fast schon froh sein muss, dass man von einem Professionellen gar nicht entführt wird, von einem Kriminellen. Weil wenn die Al-Qaida einem nicht abkauft, was passiert denn mit dir? Also das weiss ich, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ich finde, das wäre eine spannende Frage. Aber es gibt noch viel mehr Risiken unterwegs. Wo ich auch mal sagen, da kann man sich fast, man kann sich nicht richtig vorbereiten, man liegt in der Schweiz.
Gut, wir bleiben noch schnell, ihr sagt absolut so recht, das ist eigentlich etwas, was relativ selten vorkommt. Es ist halt etwas, was sehr breit in den Zeitungen kommt und ein Schicksal, wo man den Anteil nimmt. Herr Lesser, ihr habt noch gemeldet.
Wobei sich bei mir schon die Frage stellt, und das wäre mich als, auch jetzt in dem Fall von dem Berner Paar, aber auch von Ihnen interessieren, was ist das Motiv, oder muss man so sagen, worauf begründet das Reisemotiv? Das muss aus meiner Sicht so stark sein, um die Risiken zu überdünken. Ich habe ja im Prinzip ein Motiv, dass ich irgendetwas machen möchte, versus das Risiko, wo ich eingehe mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Und was mich als Forscher vor allem interessiert, was treibt ein Mensch, sich an einem so einem Risiko auszusetzen? Mit welcher Zielrichtung? Und quasi die Risiken ganz bewusst, anders muss ich sagen, sind sie wahnsinnig, ganz bewusst, in Kauf zu nehmen.
Ja, sehen, das wird wahrscheinlich an mich gerichtet, in dem Fall. Ja. Weil ich verrückt bin, ja, vielleicht in gewissem Mass, ja. Ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage. Was ist das Motiv? Das ist ja wie ein Trieb. Ich kann nur von mir reden, bei mir ist es so, ich habe das Gefühl, ich sehe so, also gerade jetzt bezüglich Afrika, der letzte Reise, wo in die 2011 gegangen ist, nach 15 Monaten, ist es schon so gewesen, man sieht so viel Schlechtes und Negatives im Fernsehen. Also in den Medien, sage ich mal. Weil über das wird natürlich berichtet, das ist ja auch normal. Auch über schöne Sachen, aber oftmals halt auch das, was bleibt, ist halt mehr halt das, was halt nachklingt, was negativ ist. Und ich wollte mir ein Bild schaffen über das. Ich wollte etwas Neues machen, eigentlich ja, die Abenteuerlust, das Abenteuerleben, sagen, so, und jetzt möchte ich selber von mir erfahren, ist das so? Kann man es fast nicht vorstellen.
Ist was so? Ist Afrika so, wie das in den Medien präsentiert wird, das Düstere, von Armut prägt, Korruption prägt?
Absolut. Das wollte ich selber erfahren. Da bin ich bin ein Mensch, ich muss immer alles erfahren. Das ist etwa die eben für so Sachen ein Vorteil. In anderen Sachen wäre es vielleicht besser, ich würde ein paar Sachen glauben, anderen Leuten. Aber das muss man für mich selber gesehen, Erfahrung können machen. Das ist so ein Trieb. Und ich kann nicht genau jetzt dezidiert sagen, was hängt es denn genau? Ich wüsste es, ich könnte es nicht sagen.
Also der Trieb ist grösser als quasi die Angst, man könnte hier etwas Schlimmes erleben.
Neugierig. Selber ein Bild können machen. Ja.
Ist das nachvollziehbar, Herr Lesser?
Das ist nachvollziehbar und es ist auch begründbar. Ich meine, sagen, Dings Amerika wäre nicht besiedelt worden, wenn die Leute mit Risiko das auf sich genommen hätten. Also wir brauchen in der Gesellschaft Leute, die Risiko nehmen, dass wir weiterkommen. Nur, ich bin nicht ganz sicher, inwiefern wir weiterkommen, wenn man sich jetzt bewusst nach Pakistan begeht. Ich sage jetzt, wenn man das mit dem Mond macht oder irgendwie sowas, dann ist das etwas anderes. Aber es ist eben möglicherweise schon so, dass wir in dieser übertechnisierten Welt natürlich im Alltag das Frontierdenken, also das Grenzendenken und Grenzen überschritten, fast nicht mehr machen können. Das heisst, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der das gezielt sucht, dann muss ich das unter Eingehen von erhöhten Risiken wahrscheinlich mittlerweile irgendwo nicht mehr sonst suchen. Und das könnte mit einer Erklärung sein, dass sich vielleicht auch immer mehr Leute solche Risiken aussetzen. Also meine Vermutung ist, dass der Trend, also dass die Zahl von den Leuten, die rausgeholt werden, wahrscheinlich in der Tendenz eher zunimmt, dass das wird abnehmen.
Kurz, Herr Beccarelli, dann haben wir einen weiteren Hörer.
Gerne, ja. Weil ich finde das einen spannenden Punkt, oder? Eben, gerade wenn wir jetzt so vom Reisen reden in gefährliche Länder. Ich habe das Glück, oder habe mich entschieden, mehr unterwegs zu sein, vielleicht als andere Leute, ein anderes Lebensmodell, je nachdem auch. Und ich finde es noch spannend, ich würde mich nicht selber als wahnsinnigen Abenteurer bezeichnen. Die Leute, die selber nicht gehen, natürlich schon, weil sie das nicht kennen, weil sie dort denken, oh, das möchte ich mal. Aber jetzt vergleichen mit anderen Kollegen oder Abenteuerkollegen, die dann eben eine Nachtausgabe besteigen oder eine Uli Steck, die das gemacht hat, hat ja mit dem auch nicht gerechnet. Also das ist sicher viel gefährlicher, per se schon gefährlicher. Ich würde mir das ja nie zutrauen. Einmal wäre es mir zu kalt und zweimal könnte ich die körperliche Leistung auf keinen Fall bringen.
Also dir sagen, es gibt immer noch Gefährlicheres, wenn man es mit dem vergleicht. Ja. Also im ganzen Massstab würdet ihr euch am anderen Ort her tun, als zum Beispiel ein Uli Steck, Bergsteiger. Ah, ich begrüße am Telefon den Dieter Pfund aus dem Toggenburg. Guten Abend, Herr Pfund.
Guten Abend.
Herr Pfund, ihr seid in Afrika, in Kathmandu, in der Sahelzone und ihr kritisiert das EDA. Warum?
Weil die diplomatischen Vertretungen von der Schweiz, die sind nie hilfsbereit gewesen. Also unter Reisenden, ich rede jetzt von den 80er Jahren, 90er Jahren, oder? Da hat es immer geheißen, wenn wirklich etwas Schlimmes ist, müssen wir zu den Deutschen gehen, müssen wir zu den Holländern gehen oder zu den Schweden. Weil die erste Frage bei den Schweizern ist immer, können sie es zahlen? Und wenn es nur darum gegangen ist, in die Schweiz zu telefonieren, zum Beispiel.
Also Herr Pfund, ist das etwas, ja, was ihr selber erlebt habt?
Das habe ich selber erlebt, also ich persönlich nicht, aber Leute, die mir nahe stehen und Leute, die ich gut kenne und die ich weiss, dass die nicht schwindeln, oder?
Genau. Und ihr sagt, also damals in den 80er, 90er Jahren hat man gesagt, gescheiter zu den Deutschen, gescheiter zu den Schweden. Ja, ich danke euch.
In diesen Ländern brauchen sie ein paar grosse, dicke Stempel, um auf irgendwelche Beamten Eindruck zu machen, oder?
Herr Pfund, und was denkt ihr, wie ist es heute?
Ja, das ist nicht besser. Weil die Schweizer, wenn sie das anschauen, die Warnungen, die da rausgegeben werden, die sind praktisch nicht brauchbar. Oder?
Also, merci vielmals. Ich nehme das so entgegen. Jetzt muss aber Frau Leupe etwas dazu sagen vom EDA, was da ist.
Ja, also was in den 80er und 90er Jahren passiert ist, da kann ich leider jetzt nachträglich nicht Stellung nehmen, Herr Pfund, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Es ist klar, unsere Botschaften und Konsulate helfen, was nötig ist. Ja, wir müssen ihnen auch sagen, es kostet allenfalls etwas, was wir für sie machen. Ich denke, das ist fair, wenn wir ihnen das von Anfang an sagen. Aber wir haben sicher noch nie jemanden im Stich gelassen, weil er gesagt hat, ich habe kein Geld.
Wer trägt die Verantwortung, wenn man in schwierige Länder reist? Das diskutieren wir hier im Forum. Ihr könnt weiter anrufen auf 0848 440 222. Ich möchte euch noch schnell die Runde noch mal vorstellen, die hier diskutiert. Vorhin habt ihr gerade Esther Leub gehört. Sie ist Leiterin von der Reisehinweise vom EDA, vom Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten. In der Runde sitzt auch der Christian Lässer, ein Professor für Tourismus von der Uni St. Gallen, und der Oliver Beccarelli. Reist gern, abenteuerlich reist er gern, wie wir jetzt erfahren haben. Zum Beispiel seine letzte lange Reise war mit seiner Partnerin 15 Monate durch Afrika von oben nach unten. Unsere langjährige Redaktionskollegin, die von Hafner, ist im Moment in Kappadokien in der Türkei. Sie und ihre Partner sind im März gestartet mit dem Velo von Zürich Richtung China. Jetzt also das Kappadokien gehört zum Weltkulturerbe von der UNESCO. Das haben wir noch ein bisschen am Telefon vorgeschwärmt. Wahnsinnig schön, dass das sei. Ich habe nämlich vor der Sendung mit ihr telefonieren können. Warum eigentlich so eine Reise, habe ich Yvonne Hafner gefragt.
Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Der Traum von einer Auszeit oder von einer Weltreise, wo vermutlich viele schon hatten und wir haben den Traum gehabt und haben uns gesagt, wenn wir den Traum immer wieder auf später verschieben, dann machen wir es nie mehr. Und haben eigentlich gefunden, man sollte so etwas machen, solange man noch kann und vor allem, solange man noch Lust hat.
Sag noch etwas dazu, warum denn mit dem Velo?
Ja, aus meiner Sicht gibt es eigentlich einen recht grossen Unterschied, so wenn man mit dem Auto oder auch mit dem Bus unterwegs ist. Es ist eine Geschwindigkeit, die man irgendwie nachkommt. Also wir machen maximal so um die 100 Kilometer pro Tag. Und irgendwie denkt es mir, man ist hautnah, auch beim Alltag der Menschen. Man wird angesprochen, man kann stoppen, wo man will. Man wird eingeladen, man wird auch gefragt, wieso fahrt ihr mit dem Velo um die Welt? Genau diese Fragen kommen auch. Aus meiner Sicht ist es so eine Art vom Reisen, wo man irgendwie intensiver erlebt, als wenn man nur vorbeifährt mit dem Auto.
Jetzt ist also die Frage nach den Gefahren. Ist denn das nicht gefährlich?
Ja, das fragt sich wahrscheinlich jeder, der so eine Reise macht oder eine längere Reise macht. Wir haben es so gehandhabt, dass wir vor allem eigentlich viel investiert haben in die Route, also die Route sorgfältig auszuwählen. Wir haben eigentlich mehr als ein Jahr vorher angefangen zu recherchieren. Wie ist die Sicherheitslage? Was sind Gefahren? Und haben die Route so gelegt, dass wir eigentlich keinen gefährlichen Abschnitt haben. Wir reisen von der Türkei aus in Iran, dann auf Usbekistan, dann auf Tadschikistan und dann auf China. Also für uns ist ganz klar, dass Länder wie Irak oder Afghanistan und so weiter und so fort, wo wirklich davor gewarnt wird, dass man nicht reisen soll, da gehen wir nicht hin und auch nicht auf Syrien. Und das Zweite, was mir sehr wichtig dünkt, ist eigentlich, sich zu informieren. Also nicht nur vorab, aber eigentlich auch während der Reise. Also es gibt die Reisehinweise vom EDA, vom Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheit, aber auch News, also die aktuelle Lage, was passiert jetzt gerade, zum Beispiel mit der Unruhe in der Türkei, aber auch zum Beispiel jetzt für uns die Wahlen im Iran. Wir haben das Gefühl gehabt, durchaus einmal die lokale Bevölkerung fragen oder die Polizei hier. Und was man gar nicht so drauf kommt, was auch noch interessant und wichtig ist, Reiseberichte von anderen Veloreisenden, die vor uns sind, so ein paar Wochen, das gibt es durchaus. Und dort die Webseiten anschauen und schauen, was sie erlebt haben.
Hättet ihr das Gefühl, Yvonne Hafner, man macht sich von hier aus der sicheren Schweiz, viel zu fest Sorgen, wenn man so etwas von so einer sättigen Reise hört?
Nein, ich denke, es ist beides. Ich denke, es ist ganz gut, dass man sich Sorgen macht, dass man sich bewusst ist, so etwas hat Gefahren. Andererseits haben wir auch so im Umgang mit Freunden oder Familie festgestellt, es gibt durchaus auch Vorurteile, die sehr hartnäckig waren. Zum Beispiel, wenn man sagt, man geht in Iran, dann ist sofort, ui, Hilfe, Iran. Dabei ist der Iran, so wie wir jetzt recherchiert haben und gehört haben von anderen Reisenden, eigentlich ein sehr sicheres Land. Ein Land, wo die Leute wahnsinnig gastfreundlich sind und auch Reisenden helfen und auch froh sind, dass überhaupt jemand in Iran kommt. Also es gibt schon so eine Diskrepanz. Aber wir zwei, mein Partner und ich, haben uns ganz klar gesagt, uns ist wichtig, wir machen keine Risikoreise. Wir haben vorher sogar einen kleinen Reisevertrag abgeschlossen, wo wir gesagt haben, unsere oberste Priorität ist wirklich die Sicherheit. Und wenn die nicht gegeben ist, wenn wir uns unsicher fühlen oder irgend, dann nehmen wir den Bus, den Zug oder sogar das Flugzeug oder kommen im schlimmsten Fall sogar heim.
Ihr seid jetzt mittlerweile in der Türkei angelangt und habt ihr euch schon mal so ein bisschen halb unsicher gefühlt oder ist die Freude einfach grösser?
Wir haben eigentlich bis jetzt sehr wenig kritische Momente erlebt. Also gerade vor allem auch überhaupt nicht im Bereich Kriminalität, also etwas gestohlen worden oder auch Thema Entführung. Das ist überhaupt nicht das Problem gewesen bis jetzt. Wir haben einen kritischen Moment erlebt und zwar eigentlich vor allem Stichwort Strassenverkehr oder Hunde. Wir sind von einer Meute von Hunden angegriffen worden und mein Partner ist nachher nicht mehr aus dem Klickpedal vom Velo rausgekommen. Er ist umgekippt auf die Strasse gefallen und ist etwa so 3 cm weiter hinten ist ein Auto an ihm vorbeigefahren. Dort stoppt das Herz schon einen Moment und dann denkt man, da haben wir jetzt mal noch Glück gehabt. Von dem her ist es für uns jetzt in unserem ganz speziellen Fall wahrscheinlich die grösste Gefahr, wo man sich am wenigsten bewusst ist, ist der Strassenverkehr.
Das war Yvonne Hafner, ehemalige Radiokollegin von SRF 1, die jetzt in einem Jahr mit ihrem Partner von Zürich nach China radelt. Und sie hat das gesagt, was ihr jetzt auch gerade alle den Kopf, mit dem Kopf genickt habt. Das Gefährlichste ist eigentlich der Strassenverkehr. Herr Lesser.
Ja, sicher, das ist wahrscheinlich auch das Gefährlichste. Wenn ich am Morgen zum Bett ausgehe, der gefährlichste Ort, wo ich mich in diesem Land aufhalten kann, ist wahrscheinlich auf der Strasse. Also, und das ist sicher global genau das Gleiche. Als zweites Risikofaktor würde ich durchaus, wenn man reist, die gesundheitlichen Risiken anfügen. Und eigentlich die sind auch sehr viel wahrscheinlicher. Interessant ist, dass sich die Leute am wenigsten darüber bewusst sind. Eigentlich die grössten Risiken ist das kleinste Bewusstsein. Und die kleinsten Risiken die kleinsten Risiken ist das grösste Bewusstsein. Also, es ist eigentlich genau spiegelverkehrt.
Also sagen, wenn wir hier über Risikoländer etc., wer trägt Verantwortung, so reden, sagen dir, aber das grösste Risiko ist eigentlich das Gesundheitliches.
Das Gesundheitliches, entweder durch Unfall oder eben genau, was auf der Straße passieren kann, oder man fährt schnell mit dem Four-Wheel Drive auf einer Dirt Road und geht ins Doppel runter oder was auch immer, oder man wird überfahren. Also, und gesundheitlich im Sinne eben auch Ernährung, Wasser, wo gefährlich ist, Infektionskrankheiten, Sie können es nennen. Ja.
Also, die Palette ist gross. Ich möchte gerne Paul Scherz aus Freimattingen, begrüßen am Telefon. Guten Abend, Herr Scherz.
Guten Abend.
Herr Scherz, ihr habt uns jetzt zugelassen, längere Zeit der Sendung zugelassen. Ihr sagt, selber verantwortlich sein, ja, heisst aber auch, man muss die Sprache können. Sagt das noch ein bisschen. Habt ihr Erfahrungen gemacht?
Also, es geht. Es geht für mich eigentlich in die Richtung, die auch Yvonne Hagner gesagt hat. Es ist, sie hat sich ein Jahr vorher damit vorbereitet oder mit Gedanken gemacht. Und ich denke, ein wesentlicher Teil auf eine erfolgreiche oder eine gute und möglichst sichere Reise ist natürlich einfach die Vorbereitung und die lange Vorbereitung und die intensive Auseinandersetzung mit der, sei es mit der Kultur oder eben unter anderem auch mit der Sprache und mit der Sprache. Das ist so ein Schlüssel zu den Herzen der Leute, wenn man nur ganz wenig Sprache fetzen kann. Wenn man die anwendet, dann sind sie sofort viel offener und viel weniger kritisch gegenüber einem, als wenn man einfach wirklich sich mit Mühe gibt oder eben sich der Kultur oder der Gegebenheiten nicht anpasst.
Merci vielmals, Herr Scherz, für das Telefon. Also es macht schon einfach ganz viel aus, wenn man sich gut vorbereitet. Über das haben wir geredet. Der Herr Scherz hat jetzt noch etwas Neues hineingebracht. Die Sprache. Aber ihr müsst schnell etwas sagen, Herr Beccarelli, zu der Sprache. Ihr seid durch mehrere Länder durchgekommen, ihr seid sowieso schon weit gereist. Man kann jetzt vielleicht nicht unbedingt aus Pekisch.
Also ich kann das auf keinen Fall. Nein. Ich habe schon mit Französisch gut vorbereiten. Das hätte gelangt.
Es ist aber so. Sagt ihr etwas zu der Sprache? Ist das ein Türöffner? Ihr könnt gut Französisch. In Afrika gibt es viele Länder, wo wirklich auch mit Französisch kommt man gut durch.
Also der Scherz hat es richtig gesagt. Er hat nicht gesagt, man muss es perfekt können, weil das kann ich nicht. Ich kann einigermaßen Französisch mit den Leuten reden. Und auch nicht sehr, sehr gut. Aber ich kann mich verständigen, ich kann mich auch gut verständigen. Ich verstehe es auch, wenn es schriftlich ist. Ich kann es etwas schreiben. Also, das geht. Und ich glaube, es ist ein effektives Thema. Wir haben das selber erlebt, oftmals erlebt, dass Leute oder andere Reisende, ein paar wenige andere Reisende, die unterwegs waren, die haben effektiv die Sprache nicht können. Die haben mit diesen Leuten, die sind nicht in Kontakt gekommen. Und immer, und speziell gerade bei den Polizisten, wo man so viel hört, die können auch nicht mit denen kommunizieren. Und die Polizisten, die wissen genau einmal, dass sie nicht dürfen, sollten nach Geschenk fragen, nach Geld kassieren. Aber wenn sie merken, das Gegenüber hat keine Ahnung, um was es geht, ja, dann schlagen sie zu. Und wir haben dort eine ganz einfache Sache gemacht, die haben immer noch Gado gefragt, also gerade im französischen Teil.
Gado, Geschenkli.
Und wir haben dann Gado gehabt, wir haben kleine Törtli gehabt und haben dann einfach nicht so recht verstanden und haben dann immer ein Törtli gegeben.
Gado ist Kuchen auf
Französisch. Kuchen. Und dann haben sie müssen lachen und sie haben dann genau gemerkt, oh, da kann ich das nicht. Und eigentlich haben wir mehr positiv tolle Erlebnisse gehabt und haben mit diesen Leuten reden und lachen, anstatt eben genau umgekehrt.
Aber wir nehmen es natürlich schon noch Wunder, kann man eigentlich nur, Herr Lässer oder auch Frau Leub, in ein Land reisen, wo man die Sprache hat, wenn ich jetzt nach China will. Chinesisch kann ich nicht, Frau Leub. Und Englisch, mit Englisch kommt man nicht sehr viel weiter.
Man kann reisen, sicher. Ich habe das auch gemacht. Ich habe mit der Zeit auch ein Chinesisch gelernt, ein paar Wörter.
Ni hao zum Beispiel.
Ni hao. Und ich habe gelernt, Märten und Zahlen ist noch relativ wichtig. Es ist, wie der Herr vorher gesagt hat, es öffnet Türen. Es gibt schon mal ein Lächeln, es ist ein Einstieg und den Rest findet man. Ich habe aber auch Situationen erlebt, wo ich wo ich mit Händen und Füßen mich verständigt habe. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich versucht, aufeinander zu verständigen. Es ist auch, hat er angesprochen, nicht nur die Sprache, man soll sich auch ein bisschen, was Herr Beccarelli auch gemacht hat, ein bisschen mit der Kultur auseinandersetzen. Was bei, und sich überlegen, wie werde ich wahrgenommen? Wie kommt das über, was ich sage oder was ich mache in einer anderen Kultur? Man kann unter Umständen die gleiche Sprache reden und den anderen gleich nicht verstehen, weil man geht von ganz anderen Gegebenheiten aus.
Ich würde dem auch beistimmen, vielleicht noch anfügen, dass wenn ich die Sprache habe, dann kann ich auch eine Zeitung lesen. Oder ich kann mal Radio hören oder ich kann mal Fernsehen schauen, lokal, weil BBC World berichtet wahrscheinlich jetzt nicht immer über all diese Detailthemen. Und ich kann in dem Moment, wo ich natürlich auch mitbekomme, was im Land sonst abgeht, kann ich auch eine Situation besser einschätzen, als wenn ich völlig ignorant jetzt da durch das Land reise.
Aber Herr Lesser, bis man im Radio etwas versteht in einer anderen Sprache, also, der legt die Latte hoch.
Gut, vielleicht nicht im Radio, aber eine Zeitung kann ich notfalls auch mal anschauen. Oder eben, ich kann mit Leuten reden oder ich kann mit dem Hoteldirektor reden oder so. Ja. Also, ich kann mit Leuten kommunizieren. Wie schon gesagt, wenn ich jetzt Englisch, wo ich sehr viele Länder hat, so englische Zeitungen, also, es sind nicht nur die lokalen Zeitungen. Also, wenn ich Lingua Franca eine oder zwei kann, also, sprich Spanisch oder irgendwie Englisch, dann bin ich relativ gut abgedeckt in vielen Ländern. Vielleicht mit Ausnahme von China, aber es gibt auch China Daily dort.
Gut, ich möchte hier.
Man kann im Hotel fragen, man kann einen Taxifahrer fragen, der oft mal ein bisschen die Sprache hat. Sicher im Hotel, man trifft andere Reisende, wo man sich auch austauschen kann.
Das wollte ich gerade anfügen. Es ist wirklich noch ganz entscheidend, ist die besten Informationen haben wir von anderen Reisenden gekriegt, von den, wie gesagt, wieder ein paar wenigen, die wir getroffen haben. Aber ich muss schon etwas sagen, wegen Kommunikation ist absolut zentral, aber was ich im Sand gezeichnet habe, das glaubt mir auch niemand. Sondern da nützt Französisch vielleicht auch nichts, wenn man im Busch ist, weil die Leute können ja auch nicht nur ganz gebrochen, wenn überhaupt. Und das, ich glaube, der Schlüssel ist dazu, und ihr habt das vorher gesagt, Frau Leub, interessiere ich mich für die Menschen dort, oder mache ich meine Reise? Gehe ich her und ich möchte etwas wissen. Und das klingt fast schon esoterisch, aber mein Herz offen und sage, ich möchte etwas mehr erfahren, ich will mehr wissen von denen. Ich will mich austauschen. Und dann geht das ganz gut mit Sandzeichnungen. Im Niger haben mich Jäger mitgenommen zum Hasenjagen in der Wüste. Ja, mit Pfeil und Bogen. Ich habe kein Wort verstanden, sie haben mich auch nicht verstanden, aber es ist so lustig.
Hat er etwas gefangen?
Nein, aber sie auch nicht. Erfolglos sind wir unterwegs gewesen. Aber es waren so viele Szenen, wo man, oder Begegnungen, die eigentlich auch ohne Wort funktionieren. Die nützen aber natürlich nichts für Reisehinweise und wo ist es gefährlich. Man kriegt vielleicht Hinweise, aber die meisten, die Einheimischen, muss ich auch ehrlich sagen, für die ist oftmals ist das auch eh nicht gefährlich. Die geben uns nicht die richtigen Hinweise, wenn wir sie dann brauchen. Vielfach.
Genau. Risikoreisen, wer trägt die Verantwortung? Wir haben jetzt relativ lang über das Thema geredet. Wir nehmen noch etwas Grundsätzliches wunder. Sind wir denn eigentlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr auf Sicherheit bedacht? Also wir haben hier ein sicheres Leben. Also will man auf einer Reise auch ein sicheres Leben haben. Wir tun alles. Also wenn man zum Beispiel Bücher von früher liest, Nicolas Bouvier ist einer in den 50er Jahren, ein Weltschau, der mit seinem kleinen Topolino oder einfach so ein kleines Fiatli auf der Seitenstrasse Richtung China gereist ist. Anna-Marie Schwarzenbach, Ella Maillard, sehr schön, die mit dem Kamel durch irgendwelche Wüsten da zwischen China und Pakistan geritten ist. Sind wir denn so, jetzt so sicherheitsversessen, Frau Leub?
Ich glaube, die Sicherheitsbedürfnisse sind sehr, sehr individuell. Also auch von den Schweizern. Die einen brauchen mehr, die anderen brauchen weniger und entsprechend wählen es hoffentlich auch die Art, wie sie reisen. Es gibt die Möglichkeit, in einer Gruppe zu reisen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in einem Land individuell mit einem Führer unterwegs zu sein. Ich finde, das ist auch eine sehr gute Art zum Reisen. Man kommt sehr viel vom Land mit.
Aber darf das heute nicht mehr passieren? Weil alles heute teurer ist. Und wenn früher jemand gestorben ist, dann ist er halt gestorben. Und heute gibt es eine grössere Sache und dann kostet es gerade Millionen. Ist das dahinter? Was denken Sie, Herr Lesser?
Gut, wir sind eine hochzivilisierte Gesellschaft, Vollkasko-Gesellschaft, würde man fast sagen. Hier in unserem Land nehmen wir den Nutzen von Sicherheit und Sauberkeit schon gar nicht mehr richtig wahr, weil wir es einfach haben. Wir würden es schon wahrnehmen, wenn wir es nicht mehr haben. Aber darum schrecken wir auch jedes Mal auf, wenn irgendetwas passiert, weil es uns vor Augen führt, das halt in anderen Orten der Welt ist halt nicht so sicher. Man überlegt sich dann auch plötzlich wieder, gar nicht jetzt dann oder gar nicht nicht dann. Ich glaube nicht, dass Menschen risikoaverser geworden sind. Aber es ist natürlich klar, wenn man so lange im Frieden gelebt in Europa, man hat keinen Krieg gehabt. Klar haben wir zwischendurch ein paar Terroranschläge, aber generell kann man sagen, es ist sehr stabil. Das heisst, wir sind schon verwöhnt im Kontext, wo wir dann leben. In dem Moment, wo das ein bisschen unruhiger würde werden, dann wäre es das hart, aber dann würde man wahrscheinlich unsere Skala auch wieder ein bisschen schrauben. Aber das ist momentan, solange man da ist, ist das nicht nötig.
Hat das eigentlich einen Zusammenhang? Ihr habt ja das untersucht, also Reisen überhaupt grundsätzlich untersucht. Weil wir hier so sicher sind, geht man vielleicht auch gerne weg, auch ein bisschen etwas anderes zu erleben.
Es ist natürlich schon das Grenzen entdecken von einem selber. Also Reisen ist oft, hat Funktion von Grenzen überschritten. Und von dem her tue ich halt meine Grenzen weiter ausdehnen oder weniger weit ausdehnen. Was Sie vorher gesagt haben, Frau Leupi, es ist wirklich also eine Risikowahrnehmung und Grenzen, wo sind meine Grenzen, welche Grenzen würde ich überschreiten, ist eine sehr individuelle Sache und ist nicht objektivierbar.
Ich finde das eine ganz spannende Aussage, Herr Lesser und auch Frau Leupi. Das ist sehr individuell und ich finde es noch spannend. Ich möchte ganz kurz mal einen Bogen zurückschlagen, nämlich in unsere Gesellschaft. Ich habe das Glück, dass ich eine Funktion und eine Aufgabe führen darf, indem ich Coaching betreibe, vor allem
für Change Management. Ganz kurz das sagen. Ja,
genau das ist das Thema. Auch wir haben hier Risiken. Wir nehmen die anders wahr. Das sind andere Arten von Risiken. Der Prozess ist aber genau der gleiche, was stattfindet. Man muss nämlich etwas verlassen, man muss sich auf Neues einstellen, man muss unterwegs eigentlich sich wieder neu orientieren, vielleicht irgendwo so zurückkommen. Und ich glaube, das tut einfach das sogar gut. Das schärft wieder so Sinn. Es ist genau gleich Abenteuer wie vor 20, 30 Jahren, wo man das Gefühl hat, das sind noch die Entdecker gewesen. Mein Grosspapa war vor 50, 60 Jahren schon dort gewesen. Der war auch ein Entdecker für mich dazumal. Aber auch heute gibt es genau die gleichen Möglichkeiten. Heute haben wir einfach andere Herausforderungen. Und ich finde, da muss jeder selber für sich finden, was ist für ihn wichtig und welchen Prozess möchte er gehen.
Merci vielmals, Herr Beccarelli. Ich danke der Runde, dass Sie hierher nach Zürich ist gereist, wenn auch nicht auf dem Kamel oder mit dem Velo. Wie geht es weiter? Die EDAT hat heute verschiedene, wie soll ich das sagen, Hilfsmittel vorgestellt. Die findet man bei uns später auf srf1.ch. Zum Beispiel eine Handy-App, die man abladen kann, wenn man unterwegs ist. Oder eine Helpline, die rund um die Uhr in Funktion ist. Wenn ihr reisen geht, es lohnt sich, dort drauf zu schauen und sich zu informieren. Das ist etwas, was wir gelernt haben aus dieser Sendung. Vorher wirklich schauen und sich informieren. Und nicht erst, wenn Matthäi am Letzten ist. Wir haben ja über das Auslandschweizer Gesetz geredet, das jetzt in Vernehmlassung ist. Dort soll genauer angeschaut werden, was ist eigentlich, wenn wirklich etwas ganz Wüstes passiert, sprich eine Entführung, wer muss für Kosten aufkommen. Und dort in diesem Passus ist klar, die es verursacht haben, die müssen sich in einem grossen Mass an diesen Kosten beteiligen. Das letzte Wort ist noch nicht geredet. Wir werden im Herbst später darüber erfahren. Ganz herzlichen Dank. Merci vielmals.
SRF 1 Forum. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.